Herzlich willkommen zurück zu Lambert Klamrer Jazz, Folge Nummer
14, wenn ich richtig gezählt habe.
14.
Ja.
Schöne Zahl, oder?
Eine relativ unspektakuläre Zahl. Allerdings, wenn man sie durch zwei teilt, das ist eine 7. Wir sind ja zu zweit hier.
Ja, ist die 7.
Das ist die 7 dann. Und die 7 ist eine sehr spektakuläre Zahl, finde ich.
Die 7 ist eine tolle Zahl. Die 14 auch. Ich habe ein gutes Verhältnis zur 14. Schöne Farbe, eine satte.
14 ist blau.
14 ist blau?
Ja.
Nee, 14 ist eher so, es ist so ein Rot mit so einem leichten Rosa. Einschlag. Also es ist nicht kein sattes Weinrot, sondern so ein Rot, was in so ein leichtes Rosa geht.
Für mich klassisches Blau, ganz so Marineblau. Genau wie die 7 eigentlich.
Wirklich?
Okay. 6 Rot.
Na, die 7 ist so, ist ganz klar rosa. Also so ein noch blasseres Rot als die 14. Ja, eher, geht eher in Richtung rosa.
Ja,
die 4 wiederum ist weinrot und es ist interessant, dass dann die 14, also in Kombination mit der 1 und als Vielfaches der 7, dann so diesen leichten rosa Stich bekommt bei mir.
Kennst du eigentlich deine Körperzahl?
Was ist eine Körperzahl?
Das ist so die Zahl, die man so fühlt, die zu seinem Körper so gehört. Also ein Freund von mir, liebe Grüße an Michele an dieser Stelle, hat das mal entdeckt, dass man die sich einfach aneignen kann. Also seine Körperzahl war zum Beispiel die 6.
Ah, okay. Und deine Körperzahl?
Schwierig, aber es ist irgendwas im dreistelligen Bereich. Irgendwo bei 292. Ja,
also diese Körperzahl, wo kommt die her? Wird die einem zugewiesen von irgendeinem Amt? Also wir sind ja immer
Nein,
von Deutschland.
Nein, du darfst ja aussuchen, also du, was du fühlst.
Die empfange ich aber von irgendwas Höherem.
Ja, du musst halt in deinen Körper reinhören, dann weißt du, was deine Zahl ist.
Okay.
Also du brauchst auch so ein sehr persönliches Verhältnis dann zu ihr und dann hast du ja auch ein Leben.
Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen Körperzahl und Lieblingszahl?
Nee, die Lieblingszahl ist was anderes. Die Lieblingszahl ist das, was du irgendwie objektiv am besten findest.
Okay.
Aber das ist ja nicht unbedingt die Zahl, die zu dir gehört.
Okay.
Du brauchst schon eine Körperzahl, also in Bezug auch auf deinen Körper.
Okay, dann muss ich mal wirklich in mich reinhorchen, ob ich die Körperzahl noch empfangen werde.
Ja, denk mal drüber nach. Wir werden sie. Du kannst ja nächste Woche vielleicht einfach mal, bis dahin wirst du sie haben, oder?
Ich glaube, man soll bei solchen Sachen aber auch nicht zu viel Druck geben, oder? Das muss dann einfach kommen von
selber. Das muss kommen, ja. Aber wenn man eine Woche drüber nachdenkt, dann hat man es eigentlich.
Also auf jeden Fall so ein rosa-rötliches Hallo zur Folge 14. Du hast es auch diese Woche wieder geschafft, mich hier in der Hansestadt zu besuchen. Ist das so eine Art
ich komm jetzt immer vorbei.
Landflucht, kann man das sagen?
Ja, ja.
Dass du so aus dem Großstadt-Moloch raus.
Man muss mal raus aus Berlin. Echt, das ist ja wirklich furchtbar da. Die ganzen Menschen und das, was da immer los ist auf den Straßen. Man kann ja wirklich in Kneipen gehen, auch da zum Beispiel. Da muss man hin und wieder mal raus, damit man irgendwie einfach mal seine Ruhe hat. Und dann fahre ich irgendwie mit dem ICE gerne mit dem ICE
ja.
Nach Hamburg. Wobei, das hat sehr lange gedauert diesmal.
Ja.
Also aus verschiedenen Gründen. Es gab Signalstörungen.
Ja, man kennt's.
Dann waren die Tiere im Gleis. Tiere im Gleis hieß es, also Tierschaden.
Tierschaden.
Wir haben einen Tierschaden.
Okay. Ja.
Das gab es auch. Und Oberleitungsstörungen hatten wir auch.
Ach, okay. Also das volle Paket. Ja. Gut, ich könnte da jetzt natürlich sofort einsteigen mit so lamoyanten Bahngeschichten. Das wäre natürlich auch wirklich einmal ein Endlevel, wenn wir jetzt hier so ein bisschen noch über die Deutsche Bahn lästern
würden.
Nee,
ich fand ja trotzdem gerne. Ich fand es cool, dass man mal seine Ruhe hatte und da irgendwie cool eingeschlossen in der Bahn. Ich meine, das ist ja das Tolle auch an Deutschland, dass du überall ja Internet empfängst. Also auch egal, welcher Pampa du gerade hockst. Also irgendwo bei Büchen waren wir da. Und natürlich, die Leitung stand so. Ne? Das war einfach toll, super. Du kannst den ganzen Podcast, alles, das ganze Internet durchhören.
Okay, das heißt, du hattest dann quasi, du hast jetzt...
Ich hatte eine Time.
Du hattest eine Time und du hast das Internet jetzt schon ausgelesen und ausgehört und bist jetzt bereit für Podcast-Time.
Ich bin absolut bereit für Podcast-Time.
Genau, hier in der deutschen Provinz in Hamburg, in der norddeutschen Pampa, da ist auch haben wir auch nicht so viel Ablenkung. Das heißt, wir können uns voll und ganz aufs Podcastisieren konzentrieren.
So ist es. Und hier hört man ja auch gerne Jazz. Ich habe auch mir auch Jazz angehört in der Bahn zum Beispiel. Einen Tipp habe ich bekommen von, liebe Grüße an Ralf Heide, ein Saxophonist aus Berlin, mit dem ich neulich Aufnahmen machte. Und der hat mir hippen neuen Jazz empfohlen, wie zum Beispiel Joel Ross. Da kann man mal reinhören. Das ist ein interessanter Vibraphonist aus Brooklyn. Also es klingt auf jeden Fall so, als wäre es aus Brooklyn. Ich sag das jetzt einfach mal so. Es ist einfach diesen prägnanten New Yorker Jazz-Sound hat. Und da gibt es den auf dem Album. Das ist nicht das aktuelle Album. Also das aktuelle heißt Parable of the Poet.
Mhm.
Aber ich meine das Album Who Are You?
Who Are You, okay.
Von 2020. Und da gibt es den Song More. Und ich würde echt einfach mal sagen, ich will das gar nicht weiter kommentieren, das muss man sich anhören. Das klingt einfach mega scharf. Es klingt so unglaublich scharf und wird einfach gut abgekniedelt drüber. Und irgendwie, es ist toll aufgenommen und klingt irgendwie, ja, ich sag mal, der Niederländer sagt mit einem Och vor Tradition. Aber auch irgendwie modern. Also genauso, wie man es eigentlich haben will. Dann James Zhu, ein holländischer Jazzproduzent.
Ja.
Sollte man auch mal reinhören. Das ist so eine
Sag mal den Namen.
James Zhu. Also James und dann Zoo in einem, also in einem Ding. Und das ist so eine Art Noise, Free Jazz mit so einem Pop-Appeal irgendwie. Wirklich Musik, die sich schwer beschreiben lässt. Also, aber halt, ja, irgendwie scheint er so ein Interesse für so freie Improvisation zu haben, aber kriegt es irgendwie hin, das poppig zu produzieren. Interessanter Typ. Kann man eigentlich nur gut finden. Hört doch mal rein in den Song Bugatti, Etude Bugatti oder so heißt sie.
Ganz toll. Das klingt ja so ein bisschen wie diesen Unterleibschaden, den du neulich hattest. Die
Bugatti-Hydratide.
Die Bugatti-Hydratide.
Die Bugatti-Hydratide. Ja. Könnte ein Song von Lambert werden.
Okay.
Die Bugatti-Hydratide.
Sehr gut. Ist mir beides unbekannt, werde ich mir zur...
Joel Ross habe ich dir aber einen Link geschickt, oder? Für den Vibraphonisten hast du dir einfach
nicht... Habe ich mir einfach nicht angehört. Ja. Vibraphon, was sagst du dazu? Starke Meinung zum Vibraphon?
Super Instrument.
Finde ich auch toll. Ja. Ist auch ein recht junges Instrument, ja, muss man sagen. Das Vibraphon ist, glaube ich, erst, lass mich nicht lügen, das ist ja so eine Art Weiterentwicklung des Marimbaphons oder des Glockenspiels und ist, glaube ich, auch erst so Richtung Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden worden. Da hat man nämlich so ein Stabglockenspiel, wie man das eigentlich aus dem Spielmannszug kennt, mit noch so Klangröhren unterlegt und die dann wieder motorisiert.
Ja, das,
mit so kleinen Motor. drehenden Platten.
Das, wie nennt man das, wenn man den anschaltet? Ist das der Rotor?
Das könnte der Rotor sein, ja. Das weiß ich nicht. Genau. Ja,
wie heißt denn dieser Effekt, der dann entsteht beim Vibraphon?
Du meinst, du sprichst auf den Leslie-Effekt an, den wir von der Orgel kennen.
Ja.
Mit dem drehenden Lautsprecher.
Ja, das sieht ja auch immer toll aus. Das hat der Larry Goldings neulich im Zigzag. Wenn der dann die hin und wieder die Leslie angeschmissen hat, dann hast du richtig gesehen, wie sich da alles dreht, da in einem Kasten rechts neben sich. Großartig war das. Was für ein Show-Effekt auch.
Ja, Leslie, das ist toll. Das ist sehr schwer zu schleppen. Aber genau, das ist eigentlich eine ganz einfache Technologie, nämlich ein drehender Lautsprecher. Genauso wie diese drehenden kleinen Platten im Vibraphon, nur dann halt als Lautsprecher. Und das gibt dann so eine, ich glaube, das nennt sich dann eine Phasenverschiebung oder irgendwie sowas. Heißt das so in der Physik? Ist das der Doppler-Effekt? Wie wenn so ein Krankenwagen an einem vorbeifliegt? Vorbeifährt?
Ja, das ist als da haben wir einfach zu wenig Fachwissen. Wir sind einfach keine Musikwissenschaftler.
Es ist ja so, wenn sich der Klang nähert, dann wird es schnell, wird es höher. Und wenn sich der Klang entfernt, wird es tiefer. Deswegen klingt ja die Sirene, das Martinshorn vom Krankenwagen oder vom Polizeiwagen, erstmal hoch, wenn es ankommt und wenn es sich dann entfernt,
tiefer. Ja, genau. Immer so um, weiß nicht, um wie viel
Cent? Um wie viel Cent,
Cent geht es da runter?
Keine Ahnung, wieder rein. Genau. Und so ist das auch, das ist, glaube ich, der sogenannte Doppler-Effekt. Vielleicht irre ich mich auch, also schreibt uns bitte. Und das Prinzip macht sich so ein bisschen der Leslie-Lautsprecher zunutze, dadurch, dass sich natürlich immer der Klang so entfernt und nähert. Wieder gibt es so leichte Schwankungen in der Tonhöhe, was für diesen eiernden Sound sorgt.
Mhm. Bei James so dachte ich auf jeden Fall, irgendwie ist es doch toll, wenn man so atonale Musik auch irgendwie spielt und gibt, was ist der große Vorteil an atonaler Musik, weißt du es?
Man muss nicht so viel üben.
Man muss nicht so viel üben und man darf sich auch mal verspielen.
Genau, weil es gibt keine falschen Töne.
Ja, das ist ja wirklich großartig, bei atonaler Musik ist der falsche Ton eigentlich immer eher der richtige.
Ja. Ich bin jetzt gerade eher interessiert nochmal an dieser Vibraphon-Musik. Da möchte ich, glaube ich, als erstes reinhören.
Du hast ja neulich auch viel über Gary Burton erzählt.
Ja, ich bin großer Gary Burton-Fan. Ich hatte auch mal die Ehre, damals in meiner Zeit mit der Landjugend, mit dem Landesjugend-Jazz-Orchester, mal ein paar Konzerte zu spielen mit der deutschen Vibraphon-Legende Wolfgang Schlüter.
Ja.
Sagt dir das was?
Das war Hamburger, oder?
Hamburger, ja. Oder lebte zumindest in Hamburg. Der war auch lange in der NDR Big Band als Vibraphonist und auch Dozent an der HFMT, an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg im Jazzzweig. Und mit dem hatten wir so ein Programm zusammen mit Herb Geller noch, so eine Cool Jazz West Coast Saxophonlegende, der auch beim NDR war. Und da spielten wir zusammen so ein Swing-Programm, wo wir auch so Lionel Hampton-mäßig abgingen. Und der Wolfgang Schlüter wirklich, der flitzte da übers Vibraphon. Das finde ich wirklich ein tolles Instrument.
Ja, es klingt so warm irgendwie, bettet sich auch immer sehr gut in das akustische Miteinander irgendwie ein, muss man sagen. Passt eigentlich immer. Ist also auch dieser lange stehende Ton, also der ja quasi in der Dynamik eigentlich relativ lange gleich bleibt. Das ist irgendwie auch toll.
Glockig.
Glockig. Steht so im Mix eigentlich immer sehr präsent, eigentlich über den Dingen. Also es ist wirklich irgendwie ein schöner, ja, friedlicher Klang irgendwie.
Was man nur sagen muss, ähnlich wie beim Klavier, ist das Vibraphon eigentlich, und deswegen hat sich das vielleicht nicht so richtig durchgesetzt, ist eigentlich ja gänzlich ungeeignet für eine Jazzphrasierung. Also weil, wenn erstmal der Klöppel angeschlagen ist, dann kann man auch nicht mehr viel mit dem Ton machen. Das ist jetzt nicht wie so ein Bass, wo man dann nochmal ein bisschen den Ton ziehen kann oder am Saxophon, wo man so richtig reinröhren kann.
Aber die haben da schon Tricks drauf.
Die haben Tricks drauf.
Mal, Joel Ross, kannst du auch mal im Internet gucken, wie der so Klassiker spielt, irgendwie Oleo oder so, bei, wie heißt das, Tiny dem Buch
Tiny Desk Konzert.
Tiny Desk, glaube ich, später. Das ist auch echt einfach ganz großartige Technik. Also da, dabei zuzusehen, wie er über dieses Rieseninstrument, man muss da ja einfach riesengroße Sprünge machen. Einfach, du bist ja richtig damit beschäftigt. Es ist nicht so, dass du da irgendwie so bei dir bist in deinem kleinen Raum, sondern das ist ja so richtig Sport.
Ja, wo das hat, glaube ich, sogar nur 3 Oktaven oder so. Es ist gar nicht so.
Ja, trotzdem ist es ja einfach ein großes.
Es ist groß,
ein großer Koloss,
der da. Und dann auch steht. Mit, kann man auch mit so viel Klöppeln, wie man will, spielen, ne? Auch mal. 4 Klöppel oder so?
Ja, man kann mit 4 oder mit 2, man kann bestimmt auch mit 3, aber man, das sind, glaube ich, die beiden Techniken. Ich hatte auch mal ein bisschen Unterricht im Vibraphon tatsächlich.
Wo das denn?
Naja, ich hatte mal überlegt, das auch irgendwie best mehr anzugehen. Ich hatte mir mal eins geliehen, so ein Übungsvibraphon von meinem damaligen Schlagzeuglehrer. Der kam auf die Idee, weil ich ja ganz gut Klavier spielen konnte schon und auch ich habe irgendwo Schlagzeugunterricht hatte, ob das nicht irgendwie noch so ein Ding wäre, das zu verbinden. So hatte mich da so ein bisschen eingewiesen und da habe ich diesen Griff mit den 4 Klöppeln auch mal so ein bisschen gelernt, so also wie man das hält, aber ich habe es wieder verlernt. Bin ich dran geblieben, fand's aber...
Ja, ich finde es auch toll.
Es ist auch, und das Problem natürlich ist, dass das Ding immer durch die Gegend schleppen muss.
Ja, es ist, glaube ich, man muss das recht kompliziert auf- und abbauen. Ne? Ja. Ich muss da wirklich schöne Grüße gehen raus an Stefan Krause, meinen Kollegen am Schlagzeug, der eine ganz tolle Formation selber hat. Ich wäre gern zum Konzert gekommen, hatte leider Corona, mit einer Gruppe Elbtonal und die machen so zeitgenössische Schlagwerkmusik und dann auch viel Marimba, Vibraphon und wenn die auf Tour sind, was die da aufbauen müssen. Also da, das passt auf keine Kuhhaut. Passt
auf keine Kuhhaut. Habe ich mal live gesehen in der Kirche am Turmweg.
Ah ja.
Aber es ist ja bestimmt schon 25 Jahre her. Das ist eine uralte Band, oder?
Na, die sind immer noch jung und knackig, würde ich sagen.
Aber
es ist die sind schon länger unterwegs, ja. Die
sind schon lange dabei.
Genau. Das ist, genau. Ich habe auch mal mit Stefan so ein Theaterstück gespielt, wo er auch ein Vibraphon hatte. Das hat mich auch immer begeistert. Der tolle Klang des Vibraphons. Ich selber besitze keins, hätte gerne eins, wer eins zu verschenken hat oder für kleines Geld zu veräußern hat. Ich habe hier wirklich sehr viel Platz zu Hause und könnte noch auch noch ein eigenes Vibraphonzimmer einrichten. Ich bin da, wäre da interessiert.
Ja, man könnte echt drüber nachdenken, mal sich nochmal so ein Vibraphon zuzulegen. Auf jeden Fall hier auch in deinem Man Cave, da hast du auch Platz. Ja, da stehen einige Instrumente rum.
Ja,
auch viele, aber die nicht zu gebrauchen sind. Ich spiele mal kurz eins an. Das könnte man dann vielleicht mal auswechseln gegen ein schön klingendes Vibraphon.
Ja.
Oder einfach mal ein Stimmer organisieren.
Ja, genau.
Pass auf.
Ah, mein Lieblingslied, Donnerly, unsere Fanfare. Die Musik, die Herzen höher schlagen lässt. Genau, also Vibraphon, ganz toll. Ich habe aber selber, ohne eins zu besitzen, habe ich auf unserem damaligen Album mit der Gruppe Kit Kopphausen, da war im Studio, gab es ein, das war kein Vibraphon, sondern eine sogenannte Vibraphonette, ein kleines italienisches Reisevibraphon. Und mit dem habe ich...
Ich glaube, so eins hatte ich auch.
Ja?
Ja, ich hatte auch so eine Vibraphonette. Ich mache einen kleinen Soundtrack jetzt dazu, zu der Vibraphonette-Story. Ist es nicht angebracht? Einfach mal 3 Klänge.
Naja, auf jeden Fall hört euch die Platte an, die heißt Kit Kopphausen. Und da die tollen Vibraphonklänge, die habe ich damals mit der Vibraphonette aufgenommen. Bin ich bis heute mächtig stolz drauf.
Also du hast tatsächlich jetzt schon Aufnahmen gemacht mit dem Vibraphon.
Ja, ich bin Recording Artist am Vibraphon.
Also das finde ich jetzt irgendwie, ich habe so ganz stolz erzählt, dass ich da so ein bisschen Unterricht drin hatte und mal überlegt hatte, umzusatteln und so. Mein ehemaliger Klavierlehrer hier aus Hamburg hat ja auch umgesattelt, dann ist er ein Vibraphonist geworden.
Jan Heinemann, richtig. Schöne Grüße.
Liebe Grüße gehen raus.
Spielt Vibraphon auch, oder hat zumindest gespielt mit dem großartigen Jacques Peininger.
So ist es,
ja. Ja, wirklich toll. Vibraphon finde ich ein tolles Instrument, macht was Tolles, finde ich. Das bringt die Moleküle richtig schön zum Schwingen.
Ja, die Synapsen knacken.
Genau, so ähnlich wie in unserem Podcast. Und das Tolle am Vibraphon ist ja, weswegen ich überhaupt Recording Artist bin, natürlich das Vibraphon auf einem hohen, komplexen Level spielen, ist, glaube ich, schwierig und erfordert viel Fleiß und Disziplin, aber so auf einem, sagen wir, sehr basic.
Für Gisper zu Knüpperhausen reicht's, das willst du damit sagen.
Auf so einem Basic-Level, einfach so mal 2, 3 Tönchen, hier klimper, klim, kling, kling, da muss man gar nicht lange für üben, das klingt schon gleich gut. Das ist jetzt anders als bei der Oboe oder so, da bekommt man ja gar nichts raus.
Nee, das stimmt. Leicht ist es auch beim Klavier, also wenn du ein gut klingendes Instrument hast, dann klingt es gleich toll. Sieh mal. Ja, gleich super. Du musst einfach nur Finger auflegen und, herrlich.
Da beneide ich dich ja nicht drum, ne? Wenn ich jetzt, beziehungsweise, wenn wir jetzt zusammen Konzerte spielen. Der Kontrabass, der ist ja, das ist ein Instrument, das, da haben die Leute, glaube ich, ein bisschen Berührungsängste. Ist sehr groß, wie halte ich das Richtige? Es kommt kaum jemand auf die Idee, sich mal an Bass zu stellen. Und wenn, dann fängt er sich natürlich eine, weil man nicht einfach.
Also, ich hätte dich heute Morgen geweckt.
Mit den zarten Klängen des Kontrabasses.
Mit zarten Klängen des Kontrabasses. Was habe ich gespielt natürlich?
Donna Lee.
Nee, Blue Bossa.
Den blauen Bossa. Ja. Für die blaue Stunde. Genau. Beim Klavier ist das gänzlich anders. Den Bogen wollte ich noch machen. Denn es ist ja nun so, in so einem konzertanten Rahmen setzt sich ja wirklich jeder Hans und Franz ans Klavier. Und spielt nochmal was vor an. Flohwalzer für Elise. Ja.
Gerne auch nach dem Konzert, auch ja. Schon alles erlebt, so dass halt Leute, die vorher am Merch-Tisch waren, dann nochmal an das Klavier, was ich gerade gespielt habe.
Möchte ich auch nochmal einen kleinen Appell geben, auch an Leute, die sich so im Konzertraum rumtummeln. Der Pianist hat ja den Nachteil, dass er nicht ein Instrument spielt, sondern ein Möbelstück. Das heißt, er ist so ein bisschen angewiesen auf das Instrument vor Ort. Und dann ist das aber auch, finde ich, für den Abend seins.
Ja.
Also das ist dann schon auch, finde ich, da kann man auch ein bisschen die Privatsphäre des Pianisten wahren und muss sich da nicht bei jeder Gelegenheit ransetzen und dengeln. Genau, also bitte wahrt die Privatsphäre des Pianisten und daddelt da nicht die ganze Zeit drauf rum.
Was wolltest du jetzt eigentlich dazu sagen, dass ich immer damit leben muss, dass halt da irgendwelche Möbel rumstehen, die halt mal weniger gut sind
das und ist
ich
das nicht kontrollieren kann? Mittlerweile bist du ja auf einem Level angekommen, wo da immer ein tolles Instrument steht eigentlich, oder?
Ja, steht natürlich bei mir im Rider, ne? Dann muss der längste Steinway muss da stehen, sonst komme ich erst gar nicht.
Genau.
Oder,
da haben auch alle was
von. Ein Fazioli, gerne auch mal ein Fazioli, ist auch okay. Und Yamaha nur, wenn es der längste ist.
Ja?
Nein, ich spiele auch gerne Yamaha. Also ich sag jetzt nicht, was ich für Instrumente spiele. Und vor allem ist es ja auch so, du hast ja keine Kontrolle darüber. Selbst wenn da ein toller Markenname steht
ja. Und
dann kommst du da an und dann ist der halt einfach nicht gepflegt.
Genau.
Und die Hämmer sind runtergespielt, da kannst du noch so einen tollen Steinway haben. Dann hast du halt einfach trotzdem ein Rotzinstrument.
Und natürlich Fehlerquelle Nummer 1, der Mensch.
Welchen Menschen meinst du jetzt?
Der Pianist.
Aber der macht ja keinen Fehler, also bei uns jetzt hier
nicht. Bei dir nicht, genau. Ja. Da gibt's natürlich auch, wie sagt man, was nützt ein Tiger im Tank, wenn ein Esel am Steuer sitzt? Man braucht auch nicht für jeden Zweck ein Top-Klavier. Manchmal reicht auch das elektrische Piano.
Wurde mir am Anfang von Lambert gesagt, dass ich doch bitte umsteigen sollte aufs elektrische Piano. Dann könnte man auch größere Bühnen bespielen,
ja. Weil
es so schwer wäre, dieses Klavier abzunehmen. Das haben so die lokalen Tontechniker oft nicht hinbekommen. Und deswegen habe ich mir dann ein Setup investiert und Forschung betrieben und mir ein Setup jetzt zugelegt, das ich immer dabei habe, wo ich die lokalen Tontechniker damit nerven kann, dass sie auf jeden Fall genau das tun, was ich mag, damit das auch klappt, weil das will ich mir natürlich nicht anhören, dass es besser wäre, wenn ich irgendwie einen Yamaha P90 spielen würde oder was.
Ja, es gibt ja auch den,
man laut machen kann.
Es gibt ja auch das umgekehrte Phänomen, dass Leute auf Bühnen E-Piano spielen und die dann aber in so Holzschränke reinstehen.
Haben wir vorhin gesehen bei Paul McCartney.
Auch Paul McCartney hat ein E-Piano gespielt, aber in so einem, wie sagt man, Gestell, so eine Deko-Wand, die dann dem Zuschauer suggeriert, das ist hier ein richtiges Klavier, ist es aber gar nicht. Wie findest du das? Wäre das ein Kompromiss für dich?
Also
du bekommst so einen leeren Flügel und da legen wir dann so ein schönes Casio-Klavier-Keyboard rein.
Also ich habe immer alles abgelehnt, was solche Vorschläge anging, weil ich meine, die Musik, jetzt die Paul McCartney macht, da ist das, glaube ich, dann voll okay. So. Aber ich meine, die Musik, die ich dann spiele, ist so ein bisschen abhängig davon, dass du dann ein richtiges Instrument hast. So, es wäre einfach albern, da mit einem Nordstage irgendwie anzukommen. Es sieht auch nicht aus, ganz ehrlich. Selbst wenn du dann Holzkasten drum setzt, irgendwie so richtig gut sieht das alles immer nicht aus. Und ja, musikalisch, klanglich macht's halt auch einfach keinen Sinn bei der Musik.
Nein, sollte schon ein richtiges Klavier sein. Aber können wir nochmal über Paul McCartney reden? Ist Paul McCartney möglicherweise der größte Künstler, den die Welt je gesehen hat?
Na, er ist ja erstmal der Erfinder der Popmusik eigentlich, wenn du so willst. Er ist auch mein Lieblings-Beatle. Er macht den besten Eindruck von allen Beatles.
Ja.
Er hat irgendwie auch instrumental hat er sie am meisten geprägt, würde ich sagen. Aber auch vom Songwriting würde ich auch einfach mal tippen, dass der Einfluss von Paul McCartney so ein Stück weit größer ist auf das Gesamtwerk als das von John Lennon. Und ich meine, natürlich liegt da auch das Geheimnis in der Kombination von den beiden und so. Ich will jetzt, wahrscheinlich gibt es Schelte, ne? Noch und nöcher, wenn ich das sage.
Nee, ich finde, also,
weil aber es, einfach,
es ist ja sehr populär zu sagen, Paul McCartney, der ist nicht cool, John Lennon ist der coole Beatle. Bullshit.
Stimmt nicht.
Paul hat die größten Songs geschrieben.
Ja, und
Paul hat die Band zusammengehalten. Der kann geil zocken.
Ja.
Hat alle Tricks drauf. hat die Band wirklich beeinflusst, hat auch, das, da ist er ja bis heute sauer drüber, glaube ich, oder das habe ich schon öfter mal gelesen, weil ja auch John Lennon immer so dieser avantgardistische Teil der Beatles zugesprochen wird. Ja, absoluter
Bullshit, weil John Lennon ist aufs Land gezogen, hat überhaupt nichts mehr mitbekommen von dem, was eigentlich so los ist, ja, genau, in der Avantgarde-Szene.
Und der hat gekifft und Urschreitherapie gemacht, während Paul McCartney sich auch den hippen neuen Musikscheiß reingezogen hat.
Die ganze Zeit unterwegs war, das ist halt so wie bei uns beiden. Ich wohne halt in Berlin, ziehe mir die ganze Zeit diese heißen Jazzkonzerte rein, um halt irgendwie Contemporary unterwegs zu bleiben. Und du hockst hier in Hamburg, weißt nicht, was Sache ist.
Genau, richtig. Ja, ja. Also Paul hat ja wohl auch angefangen mit diesen Bandschleifen und so, was man dann auf der Platte Revolver hört und so. Das ist wohl alles eher der Einfluss von Paul, so dieses Avantgardistische.
Ja, genau. Viel im Studio rumgefrickelt. Ja. Also auch was Studiotechnik angeht, hat er das eigentlich auch, der hat diese Samples eigentlich ja erfunden. Loops bei Tomorrow Never Knows.
Genau.
Geht auch zurück auf eine läppsche Idee von Paul, glaube ich.
Ja. Und auch so diese Orchesterkakophonie, die wir am Ende von A Day in the Life hören, wohl auch Paul.
Ja, also wir sind auf jeden Fall uns absolut einig. Wir sind Team Paul.
Und du magst ja wirklich, ich werde nicht müde zu sagen, dass du ja absoluter Gegner dieser tollen Disney-Beatles-Doku bist.
Ja.
Aber auch da sieht man Paul McCartney, nicht nur der Coolste, auch am besten gekleidet.
Ja, und er macht auch die lustigsten Sprüche. Ja. Da ist immer pünktlich. Das mag ich ja auch, ja. Leute, die pünktlich sind.
In muss Time.
Ich, er hat eine Time. Er hat eine Time, weil er auch einfach in Time ist. So. Ja. Und die anderen schludern da rum, kommen teilweise überhaupt nicht, verlassen die Band, wie die richtige, lame Performance von George Harrison. So, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie raus, dann bin ich wieder, muss man erstmal zu seine Villa fahren, um ihn wieder reinzuholen.
Ja,
so.
Wirklich.
Oh, so lame. Und irgendwie dann fängt John Lennon an, mit Yoko Ono Tango zu tanzen. Wow, es ist nicht zu ertragen.
Scheußlich.
Während Paul McCartney einfach
delivered.
Macht den Rücken gerade, delivered, schreibt Get Back nochmal so nebenher, so, ne, also, ja, genau. Also, trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass diese Doku gut ist.
Okay, aber trotzdem, Paul ist der Allergrößte. Und jetzt haben wir machen ja auch mal eine Time zwischendurch. Wir recorden ja nicht durch. Und dann gucken wir ja natürlich gerne nach wie vor auf dem Samsung diese Internet-Konzertsender.
Ja.
Und da haben wir ein Paul McCartney-Konzert.
Das war gut.
Also in Ausschnitten nur, aber war toll, oder?
Ja, und er hat alte Beatles-Songs gespielt und vor allem Stücke von From the Backyard of My Life heißt diese Platte so, die er damals mit dem Radiohead-Produzenten Nigel Godrich aufgenommen hat, wo er alle Instrumente natürlich selber eingespielt hat. Das muss so um 2006 gewesen sein, lass mich nicht lügen.
Ich möchte vor allen Dingen erstmal, dass du den Titel nochmal richtig nennst. Ich gucke das mal kurz her. Ich habe Jamie gerade gesagt, er muss das mal kurz nachgucken.
Das muss man wahrscheinlich nochmal sagen. Aber
das die heißt Chaos and Creation in the Backyard.
Ja, Chaos and Creation, genau, da heißt es. Aber
genau, da gab es nämlich den genialen Move, Paul zu sagen, warum spielst du nicht einfach alle Instrumente selber?
Ja, und Nigel nimmt auf.
Richtig. Und ist gut geworden.
Es ist eigentlich so meine Lieblings-Paul-Platte, also von den Solo-Platten. Ram ist auch gut, aber
aber ich meine, Paul McCartney, ich meine, das muss man doch erstmal schaffen. Der hatte ja quasi mit Ende 20, 1970, zum Ende der Beatles, hatte der im Prinzip schon alle Hits geschrieben.
Ja, ist bestimmt auch irgendwie jetzt nicht leicht, Paul McCartney zu sein, weil du das, genau, dieses,
ja,
du hast, dieses Riesenwerk steht am Anfang, aber trotzdem ist auch irgendwie, kannst du dich auch zurücklehnen. Du hast halt alles erfunden. Ist auch dann irgendwie wurscht.
Ja, er ist wirklich der Allergrößte und auch, mir gefällt auch irgendwie diese Attitüde, mit der er so live auftritt und man sah dann immer auch so kleine Schnipsel, wie er so aus dem Helikopter steigt. Zur Bühne geht, im Maybach vorfährt und so am Telefon, wie die Queen so aus dem Fenster der Limousine rauswinkt, ein kleines Meet and Greet mit den Fans macht.
Ja.
Und er ist irgendwie gleichzeitig unprätentiös. Trotzdem hat er diese Rockstar-Aura.
Ja, hat er auf jeden Fall. Und was er auch.
Ohne ein Rockstar zu sein, so. Er ist ja nicht.
Er ist eher einer von uns.
Ja, ist so. Das ist wirklich. Er ist ein Sir. Er ist für mich ein reiner Sir.
Er ist ein reiner Sir. Und er hat immer eine Time. Das ist wichtig. Also, muss man wirklich sagen, er hatte immer gute Laune. Immer auch was zu lachen mit Paul, muss man auch mal sagen.
Ja.
Nicht diese Ernsthaftigkeit immer. Das hat von John Lennon so genervt, dass alles immer so schwer und ernst ist und so. Aber
genau.
Paul, immer gute Laune. Hier noch einen kleinen Joke, da noch ein Gag.
Ja.
Und jazzaffin. Und das mögen wir als Fan natürlich auch an ihm besonders.
Das ist nämlich interessant, da können wir auch mal drauf eingehen. Denn Paul ist natürlich, was ist der wohl, Jahrgang, lass mich nicht lügen, 43? Guck's nochmal nach. 42. Der ist natürlich aufgewachsen mit Jazzmusik auch auf eine Art.
Genau, und dann solche Hits wie Honey Pie.
Honey Pie, ja, natürlich. When I'm 64 hat auch
When
so
I'm
ein bisschen
64, so immer leichte Swing-Note drin.
Aber man merkt es auch auf unterliegenden Ebenen in Paul McCartney-Songs oder in Beatles-Songs. So auch Akkorde, die sich durchaus am Jazzigen orientieren.
Michelle, Yesterday auch, die erste Akkordverbindung. Da geht's doch irgendwie doch eigentlich fast wie, es gibt eigentlich einen Standard, der auch so
anfängt. Der heißt Yesterdays. Das ist wirklich schrecklich.
2-5-1-Verbindung,
dass, also, dass du das auf diesem Klavier hier vorspielen musst. Aber genau, ja, das ist sehr klar. Yesterday steht ja sogar im Rearbook und das kann man auch gut als Jazz spielen.
Ja, weil diese schöne 2-5-1-Verbindung gleich.
Ja, ich habe mich auch erinnert, dass ich bei meinem, damals bei meinem Diplomkonzert, habe ich auch einen Song von Paul McCartney gespielt mit meiner Diplomband. Und zwar Here, There and Everywhere.
Ja, auch sehr, auch irgendwie Jazz-Akkorde.
Auch irgendwie jazzig.
Und Because the World, ich meine, das ist auch sehr jatzig.
Ist Because nicht eigentlich die Mondscheinsonate im Rückwärts? Hatten wir das nicht schon mal? Der Legende nach.
Also, aber die da Mondscheinsonate im Rückwärts?
Habe ich mal gehört.
Das müssen wir mal nachprüfen. Hast du es auf Vinyl?
Können wir die Platte einfach mal...
Können wir zurückdrehen?
Ja, das machen wir vielleicht mal. Okay, das ist aber ein kleines Forschungsprojekt für uns. Oder falls ihr immer noch auf der Suche nach einem Thema für eine Bachelorarbeit in Musikwissenschaften seid. Genau. Aber auch interessant an den Beatles formal. So, jetzt machen wir mal einen kleinen theoretischen Ausflug. Die Popmusik, wie wir sie heute kennen, basiert ja auch auf bestimmten formalen Gesetzen. Die sind ja nicht, das ist ja nicht man fängt ja nicht irgendwie an und hört irgendwo auf. Also das ist ja nicht durchkomponiert, sondern man spricht ja von Teilen oder Parts im Neudeutsch in Popsongs. Also wir haben Strophen, dann haben wir Refrains, also der sogenannte Kehrreim. Dann haben wir vielleicht eine Bridge, also so eine Überleitung von der Strophe in Refrain. Und die meisten Popsongs basieren ja wirklich auf einem immer gleichen klassischen Aufbau. Strophe, Bridge, Refrain, Strophe, Bridge, Refrain, vielleicht noch ein C-Teil. Das oder ist die sogenannte
Middle-Eight.
Ja. Middle-Eight, dann nochmal ein Refrain, Doppelrefrain, Solo. Also es gibt natürlich, also man kann so ein bisschen spielen damit. Es gibt sicherlich auch einen Song, der mit dem Refrain anfängt und irgendwo ganz anders aufhört oder so, aber man kann sich relativ, mit relativer Sicherheit sind die meisten Popsongs auf diese Art konstruiert. Bei den Beatles ist das noch ein bisschen anders. Da haben wir nämlich oft eine Form, die man eher vom Jazz kennt, nämlich so eine sogenannte AABA-Form.
Ja.
Nämlich ein Teil, sagen wir 8 Takte, der wiederholt sich, nochmal 8 Takte, dann kommt dein B-Teil, ein kontrastierender Teil und dann kommt wieder der A-Teil. Ich glaube, Yesterday funktioniert so, zum Beispiel. Oder auch Here, There and Everywhere.
Ja,
also da merkt
man, Form hat er oft geschrieben, auch genau. In den 80er Jahren hat er das Stück My Valentine aufgenommen. Wirklich, das klingt ja ganz toll. Das ist so eine Art Standard eigentlich. Hat auch die gleiche Form, ja. AABA. Man denkt, das ist so ein alter Jazz-Klassiker, aber es ist auch ein Stück von Paul McCartney. Bitte das Stück anhören. Man schmilzt dahin.
Wenn wir dann irgendwann genug Likes haben, gibt es ja auch die Spotify-Playlist. Genau, also Paul McCartney auch ist durchaus auch, da ist ein Jazz-Einfluss, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und mir gefällt aber auch diese Live-Performance. Das war wirklich toll in dieser Doku, da waren sie alle bei. Bill Clinton, Jack Nicholson.
Rick Rubin.
Rick Rubin im Publikum. Dann hat er noch live, um noch das noch zu toppen, so 2 Astronauten zugeschaltet gehabt von der ISS oder irgendeiner Raumstation.
Ja, ja, und die waren sich einig, dass sie irgendwie das Beste für den Planeten wollen. Also das hatten die Leute aus der Raumstation von der ISS irgendwie gesagt, so darum geht's denen halt irgendwie Forschung zu betreiben.
I think we can all agree, sagt Paul.
Ja, dann meinte Paul, darum geht's mir auch so. Genau. Es war einfach gute Laune so. Also alle hatten irgendwie das gleiche Ziel hier, gute Laune zu haben, eine Time zu haben.
Und dann waren da auch immer so in diesem Konzertmitschnitt immer so, also neben so Backstage-Footage waren auch immer so Talking Heads eingeblendet, irgendwelche Musikwissenschaftler, die auch oszillierten vor Lob über Pauls Musik, also verglichen ihn auch mit Johann Sebastian Bach.
Ja, Bach wurde erwähnt.
Bach, kann auch nicht oft genug genannt werden. Wirklich toll. Und auch der Spirit da im Raum. Es wurde viel geweint im Publikum, aber vor Freude, vor Euphorie.
Ja, genau.
Es wurde
Tränen der Freude. Ja,
genau. Ja. Szenenapplaus, Banner hochgehalten.
Die Leute lagen sich in den Armen.
Ja, wirklich. Es war wirklich wie ein Gottesdienst.
Ja.
Und ich finde, er hat auch eine tolle Band, oder?
Wie heißt der Drummer? Abel
Laborio Jr. Das ist der Sohn von Abel Laborio, legendärer Studio-Bassist, auch Bassist von Al Jarreau zum Beispiel.
Ah, den wir ja sehr mögen.
Ja, kannst du noch mal was von Al Jarreau singen?
Brighter Day.
Ich kann es nicht oft genug hören. Genau. Und genau, der am Schlagzeug, Abel Laborio Jr., sieht ein bisschen aus wie so eine große Buddha-Statue. So, mit Glatze und gut im Fleisch und hat auch so einen kleinen oder so einen sehr prominenten Ziegenbart gehabt. Mhm. Was eigentlich modische Fashion-Logos sind, aber er kann es tragen.
Der Gitarrist hat ein bisschen zu laut gesungen.
Der Gitarrist, ja, das sind ja 2 Gitarristen. Das ist nämlich auch toll bei Paul McCartney. Der macht ja nicht so eine moderne Produktion mit In-Ear-Monitoring und mit Synthesizer vom Band oder sowas, sondern das ist wirklich 2 Gitarren. Er spielt Bass oder Gitarre, dann wechselt der Gitarrist mal an Bass, Schlagzeug und irgendwie noch ein Keyboarder. Und ich glaube, das war's. Oder vielleicht haben sie da noch irgendwie andere Musiker versteckt, aber wirklich in einem klassischen Band-Setup werden da die Songs gespielt.
Mhm.
Es ist ja so ein bisschen so ein zeitgeistiges Phänomen, dass Bands im Studio so rumfriemeln und dann geht's um die Live-Umsetzung. Das ist dann oft sehr müßig, weil es dann irgendwie heißt, ja, nee, aber das hier aus dem Studio und den Shaker brauchen wir auch live und das Keyboard-Pad ist ganz wichtig. Und dann wird dann irgendwie mit dem Ableton aufgefahren und dann werden noch irgendwelche Playbacks dazu gefahren und so. Das tut der Musik ja oft nicht gut, weil man so...
Ja,
ist mein
oder es wird sich übermäßig viel bewegt oder ausgezogen, wie bei den Red Hot Chili Peppers.
Ja, Chili Peppers, auch kleines Setup, finde ich auch gut.
Da
kommt
gut.
Auch wenig vom Band.
Ich wollte nur erwähnen, jetzt
ja,
gerade
stimmt, mit dem Zusammenhang,
es geht mir eigentlich gar nicht darum. Also ich wollte nur sagen, dass sie es ja bei Red Hot Chili Peppers auch immer sehr wichtig sind.
Aber Paul McCartney hat auf jeden Fall ein klassisches Band-Setup und die Musiker sehen wirklich toll aus. Also Abe Laborie Jr. natürlich. Und mir gefällt auch besonders gut hier, Brian Ray heißt er, einer seiner Gitarristen. Der hat nämlich auch so einen Style, der eigentlich auch fashionmäßig nicht geht, aber wenn man bei Paul McCartney die Gitarre spielt, geht das natürlich total. Also so ein bisschen, das hat so was, erinnert mich optisch so ein bisschen an den Sänger von Aerosmith.
Ja,
Steven Tyler,
ja.
Genau, also
kann so. Kann man bestimmt auch Steve sagen oder Freunden.
Hey Steve!
Ja. Also er hatte nie was dagegen.
Ich sag Mr. Tyler. Und genau, also so auch so eine leicht tantige Frisur und auch es wird viel gecremt. Das ist ja ein Phänomen. Bei Männern ab einem gewissen Alter wird viel gecremt.
Ja, geht das jetzt bei uns auch langsam los?
Wir könnten jetzt mal anfangen zu cremen. Also ich creme schon, cremst du auch schon?
Nee, ich creme noch nicht.
Du könntest auch mal cremen. Wir könnten dir so mal
unter den Augen auch, ne?
Ja, wir könnten dir mal eine Creme besorgen, ne?
Ja, vor allem, wenn ich jetzt die Maske absetzen soll langsam, ne? Das ist die große
Dann Ankündigung. Genau, dann müsste mal langsam gecremt werden und so. Und auch am Hals auch gecremt werden, sonst nämlich läuft man Gefahr, einen Truthahnhals zu bekommen. Und dann hilft nur noch eins, der Stehkragen. Man kann absaugen, ein bisschen straffen, aber eigentlich, man sieht dann ja auch bei älteren Herren sehr gerne nicht Stehkragen, sondern Rollkragenpullover oder diese ganz großen Hemdkragen wie Karl Lagerfeld. Wegen dem Truthahnhals.
Das ist mir neulich bei Bastian Pastewka aufgefallen.
Hat er auch einen Truthahnhals?
Hat er schon, das ist ja auch schon ein älteres Semester, aber hat einen großen Truthahnhals, sah aber irgendwie sexy aus, fand ich bei ihm.
Ich finde den auch hot.
Ja. Also deswegen habe ich nicht so große Angst vor dem Truthahnhals, wenn man dann irgendwann so hot ist wie Bastian Pastewka.
Ja, ich habe familiär eine leichte Neigung zum Truthahn und Froschhals, so in meiner älteren Verwandtschaft. Deswegen muss ich da, glaube ich, ein bisschen drauf achten. Und ich habe so eine leichte Angst vorm Truthahnhals und ich bin auch schon immer so mit einem Auge, gucke ich schon auf die Rollkragenmode, ob es da schon was gibt. Auf jeden Fall wollte ich über Brian Ray reden. Das sieht wirklich toll aus. Der war auch, glaube ich, schon ein paar Mal in der Werkstatt. Der scheut sich nicht dann auch so, also sieht so hat was leicht Geliftetes und sieht so richtig, als wäre die Zeit stehen geblieben. Hat so ein bisschen so ein alterner Hair-Metal-Gitarrist, so sieht er aus. Gefällt mir richtig gut. Und dann große Geste auf der Bühne. Auch mal in die Knie mit der Gitarre und wenn man so den Gitarrenhals so lässig, also nicht zu groß darf die Geste sein, sondern der Gitarrenhals wird so lässig beim Abschlag angehoben und dann wird so leicht in die Knie gegangen. Das finde ich toll.
Ja.
Ist ein Thema natürlich, du guckst mich natürlich an wie so ein Auto, weil Posing ist am Klavier, da ist man limitiert, oder?
Na, also ich gebe doch alles, oder?
Du gibst alles?
Also ich meine, da kommen ja die großen Gesten, auch mit über die Tastatur hinweg spielen. Den Gag bringe ich öfter.
Das kennen wir von den Marx Brothers.
Dann halt jetzt große ausholen,
das
nach
große
hinten und dann wieder nach vorne, um einen leisen Ton zu schlagen.
Aha, okay.
Ja, muss man auch erstmal bringen, ne? Ja. Also das habe ich von Jonathan Mese gelernt, dass man halt erst die Bewegung nach hinten macht, um gleich wieder nach vorne zu kommen. Ah. Also man deutet es an, geht kurz zurück und um dann gleich wieder noch schneller nach vorne zu kommen.
Ah. Ja.
Jonathan Mese, großer Künstler.
Ja, natürlich, lieben wir. Grüße gehen raus.
Ja.
Genau, stimmt, du bist, doch, ich habe bei dir auch schon einige gute Posen gesehen und ich würde manchmal mir auch wünschen, dass du vielleicht auch im Stehen spielen würdest. Aber das ist dann wieder schwierig am Flügel. Das kann,
ja, das geht auch wirklich dann auf das Handgelenk.
Ja, also das kann wirklich nur Keith Jarrett. Den haben
wobei
wir
der nicht
noch
wirklich
gar nicht
steht. Er ist eigentlich auch in der Hocke, aber hat halt seinen Po über den Stuhl. Also ich meine, das ist nicht stehen, das ist irgendwie. Und dann ist er auf Zehenspitzen. Ich weiß nicht, wie er das macht.
Ja, ist athletische Höchstleistung.
Es ist wirklich athletische Höchstleistung. Bei Spiral Dance ist das sehr toll zu sehen, wie er da mit den Norwegern und Schweden da zusammenspielt.
Gibt es
da
ein Video von?
Da gibt es ein ganz tolles Video, Anspieltipp.
Leider haben wir noch keine YouTube-Playlist. Vielleicht bei 150 Likes.
Und irgendwie müssten noch irgendwelche Bewertungen auch irgendwie noch hin.
Ja, ihr haltet euch noch ein bisschen zurück, Leute. Wir brauchen hier Feedback und ich hätte auch immer noch gern Ausgehtipps. Da kam auch noch nichts.
Kam noch nichts? nichts.
Da kam noch nichts.
Ja, wahrscheinlich, weil aber nichts los ist in Bocholt,
ja, Hahn, Redder und los.
Aber ich hab die Hoffnung, Volksdorf.
Und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben.
In Fischbeck, glaube ich, südlich der Elbe, da soll es jetzt abgehen.
Ja, vielleicht. Also gut, da habe ich mir jetzt den Mund vorsichtig geredet über Brian Ray, nicht zu verwechseln mit Brian May. Und diese tolle Band von Paul McCartney, wie die spielen. Und dass Paul der Allergrößte ist. Dass sogar Bill Clinton zugeschaltet wird.
Ja, genau. Also das mit dem Truthahnhals verfolgt mich so ein bisschen. Ja,
okay, das ist jetzt hängen geblieben.
Ja, Paul McCartney auch leichten Truthahnhals, der ist aber auch schon 80, der Mann. Ab wann ist das in Ordnung, dieser Truthahnhals? Also,
ist das jemals in Ordnung, Truthahnhals? Ich weiß es nicht.
Also wie gesagt, bei Bastian Pastewka, das ist doch mega hot, sieht doch so toll aus.
Es muss zum Gesamtbild passen, der Truthahnhals, glaube ich.
Ich habe Bastian Pastewka mal mit dem Taxi gefahren.
Ja, warum das?
Ich habe damals in einer Band gespielt und wir waren bei TV Total. Und er war am gleichen Abend da. Und dann hatten wir irgendwie rausgefunden, dass wir so die gleiche Richtung müssten. Irgendwie ist das in Köln. Und dann meinte er einfach so, ach komm, dann fahren wir einfach zusammen. Das fand ich sehr aufregend, weil meine große Aufgabe dieser Taxifahrt war, Bastian Pastewka zum Lachen zu bringen natürlich.
Ja.
Das ist ja immer so, wenn du Leute triffst, die du irgendwie lustig findest, dann willst du halt unbedingt unter Beweis stellen, dass sie dich irgendwie auch lustig finden. Das ist natürlich super cringe.
Ja, cringe Endlevel.
Ja, cringe Endlevel. Aber er hat am Ende, glaube ich, auch über irgendeinen Witz von mir dann, ja, so ein bisschen
geschmunzelt,
väterlich geschmunzelt, so, aber ach, es war irgendwie, super nett, er war lustig, er hat auch durchperformt im Taxi, muss man auch wirklich sagen.
Ah, ja.
Er hat einfach, es kam nicht raus aus seiner Rolle, es ist wahrscheinlich, ist man einfach so, wenn man so ist. So.
Ja, Bastian Pastewka halte ich aber auch wirklich für sehr witzig, ich habe ihn nie privat getroffen, kann mir auch vorstellen, dass man da eine Time hat.
Ah, es war eine super Taxifahrt, war sehr unterhaltsam.
Es kann natürlich sein, dass du ähnlich abgecringed hast, wie als du probiert hast, den Gag vor dem Daimler Prodomo-Komponisten abzuziehen. Was
findest du gar nicht witzig mit Daimler Pomodoro und Daimler Prodomo? Findest du, da ist nicht irgendein kleiner Gag drin, so Otto-Humor?
Doch, ist ein Grower, ist langsam kommt er.
Ja.
Und ein kleiner Tipp, humoristischer Tipp. Wenn man einen Gag macht, der nicht lustig ist, besteht immer noch die Chance, den einfach 10-mal zu machen und dann wird er irgendwann lustig.
Irgendwann lacht schon einer, ne?
Ja.
Ja.
Man kann aber auch einen Gag, der jetzt erst lustig ist, dann nochmal machen, dann ist er nicht mehr lustig und dann wird er irgendwann wieder lustig. Das geht auch.
Ja, also ich habe das Gefühl, über diesen Dallmayr-Pomodoro-Ding, ich habe den schon öfter ausprobiert und es war halt entweder absolute Stille im Publikum, so wirklich nichts, niemand hat sagt irgendwas, keiner checkt irgendwas oder die Leute liegen unterm Tisch. Aber das hängt ja auch oft mit dem Timing zusammen, ne? Wie man den delivert.
Genau, ja. Humor ist eine Timing-Frage.
Das ist wieder beim Thema Time.
Time haben, auch, Timing.
Auch bei Humor sollte man eine gute Time
haben. Genau. Jetzt haben wir, war jetzt eigentlich alles nur die Einleitung, habe ich das Gefühl. Wir haben einfach so.
Haben wir heute Themen? Ich wollte dich eigentlich kommen lassen.
Ne? Ja, ich frage mich gerade, vielleicht ist das ein schöner Block, weil ich das Gefühl habe, so viel möchtest du darüber nicht erzählen. Ich habe aber nochmal Fragen an dich.
Ah, interessant.
Und zwar gibt es ja an dir was Interessantes, was viele Leute nicht wissen. Also du hältst nicht hinterm Berg, aber das ist natürlich eher was Persönliches. Und zwar bist du ja nicht nur ein begnadeter Komponist, Podcaster und Jazzmusiker und Neoklassik-Pianist, sondern du bist ja
Produzent auch.
Produzent. Ja. Du bist ja auch leidenschaftlicher Schachspieler.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe gerade, als wir Paul McCartney geguckt, hast du gemerkt, ne?
Second Screen. Es geht Tendenz zum Second Screen. Ja. Dass du dir wieder deinen Dopamin-Kick abgeholt bei einem kleinen Online-Schachspiel. Genau. Aber kannst du uns das mal erzählen, weil das interessiert mich so ein bisschen. Also neben der Liebe zur Musik und so, hast du ja auch irgendwie eine frühe Sozialisation mit dem Schachspiel.
Mhm.
Müssen wir nochmal erklären, was Schach ist?
Das Spiel kennt jeder. Das ist ja das bekannteste Spiel der Welt,
genau,
weil es auch einfach das beste Spiel der Welt ist. Es ist nicht zu schlagen. Du willst ja eigentlich, dass ich so eine Brücke baue. Warum interessiert mich das genauso wie zum Beispiel Jazz oder so, ne?
Das war jetzt eigentlich ohne Intention. Ich wollte so ein bisschen Origin Story machen. Dass du mal ein bisschen über Schach erzählst. Also wie bist du denn zum Schach gekommen? Und was hat dich da fasziniert?
Ja, was mich daran fasziniert hat, also weiß ich jetzt gar nicht so genau. Es ist aber natürlich in der Grundschule schon passiert. Da ging es auch darum, dass ich mit einem Freund, mit dem ich mich die ganze Zeit in allen möglichen Gesellschaftsspielen bekriegt habe, so dass wir uns auch die Köpfe eingehauen haben und Tränen liefen und so. Auch natürlich am Schachbrett.
Ja.
Dass wir dann irgendwann gemeinsam diesen Schachclub aufgesucht haben, weil der Vater von ihm meinte, ich halte das nicht mehr aus mit euch hier, so geht ins Schachclub und so und sucht euch mal andere Gegner auch.
Und wie habt ihr das euch, wie hast du das gelernt? Hat das euch ein Erwachsener beigebracht oder?
Ja.
Oder mit einem YouTube-Tutorial oder?
Das gab doch kein YouTube zu der Zeit.
Ah ja, okay. Aber das hat euch dann jemand mal gezeigt, wie das geht.
Schach? Also du meinst die ersten Züge?
Ja.
Ach so, das habe ich, glaube ich, in der meiner Familie
angegeben. Ach, okay, also du kommst aus einer Schachfamilie.
Schachdynastie.
Ja. Okay.
Nein, aber die Züge kannst du ja auch, oder? Die kann ja jeder.
Ja, kann ich auch. Also meine Sozialisation ist tatsächlich am PC, das sogenannte Spiel Battle Chess. Das waren so kleine Figuren, die sich dann so totgeschlagen haben gegenseitig. Da gab es so kleine Animationen. Das hat mich als junger Mensch wahnsinnig fasziniert.
Ja. Warum ich drauf hängen geblieben bin, ist, glaube ich, und da kann
man... Warte, aber du musst ja erstmal erzählen, du warst dann im Schachclub, oder wie?
Ich war im Schachclub. Soll ich den Namen sagen, oder ist das
zu... Das ist mir egal. Das musst du wirklich, ich weiß ja nicht, was noch kommt.
Ich bin selber dort nicht zur Schule gegangen, aber bei den etwas besser, also
den Kindern aus gutem Hause.
Den Kindern aus gutem Hause. Ja. Die sind aufs Joanneum gegangen und da gab es einen Schachclub.
Genau,
und
die Gelehrtenschule des Joanneums, die fiel schon mal, oder? Das ist so ein altsprachliches Gymnasium,
humanistisch. Genau, da lernt man Latein recht früh und Altgriechisch, genau. Und muss Samstag zur Schule gehen.
Und die gibt es irgendwie auch schon 1000 Jahre, diese Schule, kann
ja, das sein? Ja, ich glaube, das auch.
Die hat nämlich,
Bach war da auch auf der Schule.
Das ist nämlich interessant, weil das Joanneum, das hatte auch wie so eine Kirche, ich frage mich nicht, warum, hatte auch immer einen Kantor. Also so eine Art musikalischen Leiter im Geist. Sinne geistlich, ich weiß ja. Nicht genau. Und das waren unter anderem Karl Philipp Emanuel Bach, also der Sohn von Johann Sebastian Bach und ich glaube auch Telemann,
ja,
genau. Der Gott der Flötenmusik.
Mhm. Haben die damals auch schon Schach gespielt?
Das ist die Frage, Schach, wo kommt das her? Weißt du da was drüber?
Ja, das ist eine Mischung, also es gibt einen Einfluss aus Indien und auch einen aus China und dann hat sich das irgendwie so vermischt. Das ist ein uraltes Spiel und es gab halt, genau, es gibt in verschiedenen Ecken der Welt jeweils eins, was so ähnlich aufgebaut war und also es ist so ein bisschen sehr alt und eine Vermengung von unterschiedlichen Einflüssen, eher so aus dem asiatischen Raum.
Ah ja, okay.
Und
ja. Dann ist das aber irgendwann im Schachclub gelandet.
Es und
dann
ist irgendwann da am Joanneum gelandet. Und das war gar nicht so gern gesehen, dieser Schachclub dort, weil also das Klischee ist ja immer, dass eigentlich Schach ist sowas für Bildungsbürger und so. Und das stimmt eigentlich gar nicht. Ganz interessant am Schachspiel ist, dass eigentlich am Brett jeder gleich ist. Und das dementsprechend findet man auch wirklich Leute aus unterschiedlichen Verhältnissen am Schachbrett wieder so. Also es ist wirklich so eine Art Klassismus, der da überwunden wird in diesem Spiel. Und ja, viele Leute aus wirklich interessanten, sozialen, ärmeren Verhältnissen und so, die auch wahnsinnig gut spielen konnten, so. Es wurde auch viel geschimpft. Also Schach ist auch viel, hat viel mit Schimpfen
ordinär.
Zu tun. Es ist sehr ordinär teilweise.
Ja.
Und ich glaube, was ich daran spannend fand, ist, dass dieser Systemhack, ne, das Cracken des Systems. Erstmal ist es so, das ist so ein bisschen wie im Jazz. Es ist ein System, was du erlernst. Du kannst darin besser werden. Du hast da einen eigenen Stil drin, einen eigenen Ausdruck.
Ja, aber was lernt man denn da beim Schach? Also du kennst die Moves und dann?
Du kannst die Eröffnungen lernen, du kannst bestimmte Bilder lernen, die halt wiederkehrend sind. Eine Motive nennt man das.
Was heißt das? Wie?
Also es gibt einem Schachspiel, wenn du das so eine Weile spielst.
So Konstellationen, wie die Figuren stehen, oder?
Ja, Konstellationen, so Motive, die halt immer irgendwie ähnlich sind und du weißt ungefähr, wie du darauf reagieren kannst, wenn diese Motive auftauchen und so. Und es ist halt ein unglaublich schönes Gefühl, wenn zum Beispiel Kombinationen gewinnbringend aufgehen und so. Da gibt es manchmal so eine Reihe von Kombinationen, die du dir halt als Spieler ansiehst und das ist etwa so, wie wenn du ein tolles Solo von, hier muss man ausgemacht werden, von Charlie Parker dir reinziehst und denkst, oh wow, wie das alles da über die Akkorde drüber bügelt, das ist ja so perfekt und aus dem Moment heraus und kreativ. Und da gibt's ein ähnliches Ding beim Schach, würde ich einfach mal sagen. Beim Schach ist es natürlich nun so, dass du gegeneinander spielst und nicht miteinander.
Ja.
Deswegen auch viel Hass. Du musst deinen Gegner natürlich auch hassen, so, damit du ihn bezwingen kannst. Und trotzdem spielst du ja auch immer gegen Gleichgesinnte.
Also
es ist so ein Verhältnis zwischen Liebe und Hass.
Es ist beides. Es ist also, alle Menschen werden Brüder, wo der sanfte Schachzug weilt. Auf der einen Seite das große Einende, hier the world feeling beim Schach. Aber es ist auch Hass, Hetze und Hate Speech. Konkurrenzkampf, Druck.
Ja, alles da, ist alles drin. Und trotzdem auch so eine grenzenlose Liebe einfach durch das Teilen dieses Geheimwissens. Ne? Das haben wir ja beim Jazz eigentlich auch.
Ja, die alterierte Skala.
Ja, du hast dann, du teilst so ein Geheimwissen, hast so ein geheimer Club, weißt, du kannst auch so ein paar Witze machen, die man nur
gibt versteht. Es Schachgags?
Es gibt Schachgags, ja, und es gibt auch so Schachsprüche, die immer gesagt werden.
Was denn zum
Portugiesen oder zum Bleistift oder so, keine Ahnung.
Ja,
Schokolade, wenn du halt Rochade machst oder so.
Guck mal.
Ja, dann lachen dann immer so nur die Schachspieler natürlich, versteht kein anderer. Und das ist dann halt so eine Identifikation auch irgendwie. Du bist halt so, hast du deine Crew, deine Gruppe an deinen eigenen Humor.
Ach so, okay. Und aber wie ist denn das jetzt im Schachverein? Ist das dann so mit Bundesliga oder so? Hat man dann ein Team? Muss man dann Sonntag früh irgendwie zum Spiel? Oder?
Ja, genau. Es gibt, klar, es ist halt wie jeder Sport. Dann trittst du auch gegen andere Leute, andere Clubs an und so. Ich war dann U13 auch mal auf einer deutschen Meisterschaft.
Du warst auf einer deutschen Meisterschaft?
Ja, da sind wir im Team sogar 13. geworden. Ne?
Ah, guck mal. Ja. Und es gibt doch im Schach auch sowas wie das Handicap im Golf, ne? So eine Schachscore oder so?
Genau, es gibt dann die erstmal die deutsche Wertungszahl, die DWZ.
Die DWZ.
Und wenn du halt wirklich gut wirst so und gegen andere Leute im internationalen Raum spielst, kannst du eine ELO erringen. Das ist die internationale Währung.
Eine ELO?
Die ELO-Zahl, ja. Habe ich nicht gehabt. Ich habe nur DWZ gehabt.
Okay. Ja.
Ich glaube, das Höchste, was ich da hatte, war, weiß nicht, 18, ein bisschen über 18 oder so. Das ist ganz gut, aber halt, also für einen Köttel irgendwie ganz gut, aber irgendwann ging es halt auch nicht
mehr. Aber du verlierst dann, die geht auch wieder runter, die Zahl? Also wie so
genau,
wie,
wenn du halt dann
nicht Bonuspunkte, die verfallen? Ja,
das geht auch wieder runter, klar, wenn du verlierst, klar.
Okay, wie, und dann warst du da aber im Schachclub, im Schachteam und bist so turnierend durch die Republik gereist, oder?
Ja, genau, also Norddeutsche Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft und so, da musste man mal irgendwie dann auch mal ein bisschen aus Hamburg raus. Ansonsten hast du natürlich, was auch toll war, viel den Speckgürtel kennengelernt von Hamburg. Also von Bockholt, Hahnräder bis Fischbeck kannte ich wirklich alles so, ne? Also ich kenne den Hamburger Speckgürtel wirklich auch deutlich besser als die Stadt Berlin, in der ich schon mittlerweile über 10 Jahre wohne.
Ja.
Einfach durch diese Schachvergangenheit, weil man wirklich überall da gewesen ist und in jedem kleinen, weiß nicht, was ist das für...
Ja, was sind das für Örtlichkeiten? Gemeindehäuser?
Schulaula?
Schulen,
so viele Schulen.
Ja, im Prinzip ja. So Orte, die auch gerne als Wahllokal umfunktioniert werden.
So ist es. Du hast es ganz gut zusammengefasst.
Genau. Okay, und da trifft man sich dann zum gemeinschaftlichen Schachspiel.
Ja, da triffst du dann auf deine Gegner. Ja, genau.
Ja.
Und dann gibt es einmal im Jahr dann die Hamburger Meisterschaft. Da habe ich auch mitgespielt. Da machst du jetzt gemeinsame Reise. Das ist dann auch so eine Art Klassenreise.
Eine Schachreise.
Eine Schachreise. Aber wobei das auch ganz cool ist, weil du hast die ganze Zeit natürlich irgendwie, musst dich da beweisen, ne? Willst natürlich auch was erreichen, hast aber trotzdem so ein Klassenreisen-Feeling.
Ja.
Und so. Also auch da wieder dieses...
Es gibt einen sozialen Aspekt auch, der ist nicht zu vernachlässigen.
Ja, genau. Ich habe viele Freunde.
Ja?
Noch bis heute.
Aus dem Schach?
Aus dem Schach, klar. Ja.
Okay. Und aber was hat dich dann vom Schach weggeführt? Also wieso bist du heute...
Ich war einfach nicht so gut. Ich glaube, das letzte Turnier, was ich... Die Hamburger Meisterschaft in der B-Jugend, da war ich so... Was ist das? 16, 17, da kommen dann ja auch andere Dinge, die irgendwie interessant werden dann dazu.
Und Jazz zum Beispiel.
Jazz zum Beispiel. Und da war ich dann auch irgendwie besser. So, und dann im Schach hatte ich das Gefühl, da werde ich nicht wirklich irgendwie was, meine Leistung jetzt nicht wirklich noch toppen können oder so.
Okay.
Da bin ich dann Fünfter geworden, habe durch meinen Sieg gegen Peter-René Mandelbaum, liebe Grüße an dieser Stelle, in der letzten Runde ihm den Titel vergeigt.
Schöne Grüße.
Er ist, glaube ich, sauer gewesen, weil er war vom feindlichen Club, Hamburger Schachclub, und ich konnte jemandem aus meinem Club dazu verhelfen, den Titel zu bekommen. Und da dachte ich so, ey, das reicht. Das ist irgendwie, das ist ein gutes Ende. Und darum geht es ja auch oft beim Schach. Wann ist eigentlich der richtige Moment aufzuhören? Auch in der Literatur. Also Schach wurde ja öfter mal verwendet, so in literarischen Zusammenhängen.
Wie meinst
du? Stefan Zweig kennen wir ja wahrscheinlich alle, die Schachnovelle, Luciens Verteidigung. Aber es gibt auch so Filme, das Königsspiel mit Ben Kingsley, hast du das mal gesehen?
Nee, ich habe nur neulich diese Serie geguckt, Damen Gambit.
Genau, das ist ja eigentlich die einzig ganz gute Serie zum Thema oder ganz gute Verfilmung zum Thema. Also so dieser Ben Kingsley-Film Königsspiel oder auch Night Moves mit Christopher Lambert. Nicht so richtig gut alles, aber was so ein bisschen deutlich wird, dass es da auch oft darum geht, wann man den richtigen Punkt setzt, um halt da einfach nicht weiterzumachen. Der englische Titel von Das Königsspiel ist nämlich Searching for Bobby Fischer. Und Bobby Fischer ist ja auch so ein Phänomen, der ja eigentlich irgendwie über lange Zeit einfach verschwunden ist.
Wer ist das? Das ist ein Schachspieler.
Das war der erste und einzige bis heute Schachweltmeister aus den Vereinigten Staaten.
Okay.
Und da gab es ein legendäres Match auf Island gegen Boris Spassky, was so stellvertretend für diesen in der Zeit des Kalten Krieges irgendwie eine große politische Bedeutung auch hatte.
Ah.
Gibt es auch tolle Dokumentationen drüber an dieser Stelle, sei das zu empfehlen.
Okay.
Und die haben auch eine unglaubliche psychologische Kriegsführung miteinander betrieben, also zu spät zum Brett gekommen und solche Sachen. Da gibt es alle möglichen Tricks, die man auch lernt, auch im Schachclub so. Also
ja?
Ja.
Also das Pokerface gibt es auch im Schachface.
Das sogenannte Pokerface. Es gibt auch Leute, die machen komische Bewegungen oder Geräusche so ganz leise, während sie spielen und so. Oder
wie Keith Jarrett.
Pfeifen so leise vor sich hin. Da gab es so einen Spieler, der hat immer so... Oder popeln. Fang an zu popeln, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen. Oder sich irgendwie komisches Zeug aus dem Ohr rauszuholen und das dann in den Mund zu stecken. Und so. Das sind halt alles solche Tricks. Damit bringst du den Gegner wirklich aus der Fassung.
Ja, das sieht man auch gut. Da gibt's doch diesen tollen Sketch von Harpe Kerkeling, wo er einen Schachgroßmeister spielt. Und er hat so einen Knopf im Ohr.
Ja, das ist super. Genau. Spielen wie ein Schwede.
Ja, genau. Das ist wirklich toll.
Und er hat einen Knopf im Ohr mit nämlich der besten deutschen Schachspielerin Elisabeth Paetz.
Ach, guck mal.
Die ihm halt immer sagt, was der der beste Zug ist und er zieht die halt alle ab, während er sie halt aber auch die ganze Zeit zur Weißglut treibt,
das
mit dem Tee trinken will. Und wie gesagt, die ganzen Figuren heißen eigentlich anders. Auf Arabisch heißen die so und so. Und dann müssen das die Spieler alle lernen.
Nee, das ist wirklich toll. Und er hat so eine kleine Hasenpfote, die man anfassen soll.
Genau,
und so. Das ist wirklich ein richtig guter Sketch.
Sei zu empfehlen.
Genau, findet man noch, glaube ich, auch irgendwo im Internet.
Sehr gut an dieser Stelle, um auch das Phänomen Schach so ein bisschen besser zu ergründen. Da gibt es von Thomas Glavinitsch, der auch einen tollen Schachroman geschrieben hat, nämlich Karl Hafners Liebe zum Unentschieden. Tolles Buch. Der hat aber auf Deutschlandfunk so eine Reihe gemacht, wo er auch relativ gut erklärt, also diese Punkte, dieses Liebe und Hass, dieses sich nahe sein und sich trotzdem beschimpfen können anhand des Spiels und so, das erklärte alles ganz gut in dieser Deutschlandfunk-Reihe zum Thema Schach. Ja, sei erwähnt. Also ich finde, ja, dieses Thema Freundschaft und sich aber trotzdem gegenseitig auf den Deckel geben, das ist ja auch etwas, was wir aus der Musik ja auch kennen, so Bandkonstrukten und so, das ist da ja auch ein Thema, oder nicht? Also, dass man so in Bands sich so ganz nah ist und sich trotzdem auch irgendwie hasst. Wir konnten das jetzt irgendwie in so einem Interview, was wir gerade gehört haben, von Deichkind ja auch ganz gut miterleben, im Reflektor-Podcast.
Grüße gehen raus.
Ja, liebe Grüße, aber es ist ein tolles...
Wenn die sich da so ein bisschen anzicken, meinst du? Das gibt's im Schach auch.
Ja, es ist ja nicht ein bisschen anzicken, sondern was ja deutlich wird, ist zum einen sind sie sich wahnsinnig nah, zum anderen können sie sich auf den Tod gerade nicht ausstehen.
Aber gibt es dann auch so, hat man dann eine Band als Schachspieler?
So ja, du hast Jungs immer so auch so, hast natürlich immer so Leute, die in deiner Leistungsklasse gerade irgendwie ähnlich stark sind. Und dann geht es darum, wer bekommt das Brett, also das vordere Brett in den Mannschaften. Also
und ach, das gibt's auch, so wie im Orchester, das erste Pult. Man spielt am ersten Brett.
Genau, wenn du jetzt es gibt so Achterteams oder Viererteams und so. Und dann ist halt immer die Frage, also eigentlich mal klar, der Beste spielt natürlich an eins. Und
warum?
Da hab ich
nie Was macht das für einen Unterschied?
Da spielen immer die stärksten Gegner aus dem Team, die spielen immer am 1. Okay. Und dementsprechend kannst du natürlich auch die meisten Punkte sammeln, wenn du da brillierst.
Ach so, okay, alles klar.
Aber genau, es geht dann natürlich auch einfach für einen selber darum, irgendwie ein höheres Brett zu spielen, als halt dein aktueller Konkurrent, den du halt irgendwie gerade hast in deinem Stall, so in deiner Leistungsklasse.
Okay, interessant. Ja, ich finde interessant, was du mit dem Schach sagst, mit dem Aufgeben, weil ich habe dir auch schon ein paar Mal, musste ich dir leider beim Schachspielen zugucken und es wird immer relativ früh, wenn das für mich noch, also ich natürlich mit meinem laienhaften Blick denke, ach, da sind ja noch so ganz viele Figürchen auf dem Schachbrett und dann sagst du aber, nee, jetzt wird aufgegeben, das wird nichts mehr.
Ja, das ist auch einfach a matter of respect, so du kennst ja deinen Gegner und weißt bisher, wie er gespielt hat.
Ja.
Und wenn du dann halt, weiß ich, einen Turm eingestellt hast oder manchmal reicht ja auch eine Leichtfigur, dann ist das einfach...
Dann weißt du schon, das wird nichts mehr.
Dann weißt du oft schon, das wird nichts mehr. Und dann damit zollst du auch einfach deinem Gegenüber ein bisschen Respekt, wenn du jetzt irgendwie nicht ewig weiterspielst, obwohl vollkommen klar ist, dass du keine Chance mehr hast.
Okay. Und was mich dann auch noch, also was den letzten Nerv mich gekostet hat, es gab in der Vergangenheit öfter mal so ein soziales Miteinander, was du veranstaltet hast, so um die Weihnachtszeit rum. Mhm. Und da gab es dann öfter das Phänomen, dass ich so zurückgezogen wurde, nur in so ein paar alte Kapalken von dir. Und dann fing man an, Schach zu spielen plötzlich. Eigentlich eher in so einem heiteren Partyumfeld wurde dann zusammen Schach gespielt.
Das kannst du so gar nicht nachvollziehen, dass da
ja, irgendwas... Ja, es ist natürlich ein bisschen lame, was ich nur daran faszinierend... Sie hat ja auch was Unsoziales dann so, sich da so im Schach abzukoppeln, obwohl ihr dann da also du und deine Schachkapalken dann da so anfeuern drumrum und hohoho, hier Bauer auf E2.
Ja,
eben,
das ist ja das Ding. Man kommentiert sich da ja gegenseitig und findet irgendwie interessant,
wie ihr spielt. Das
ist ja auch so, es gibt so Zusammenhänge von so Wesenszügen, die du halt quasi dein Charakter und der Art und Weise, wie du spielst.
Oh, das kommt jetzt so ein bisschen, klingt jetzt wie so ein Fantasy-Rollenspiel, aber vielleicht ist das gar nicht
so. Es ist wirklich so. Also es gibt Leute, die so zur Aggressivität vielleicht neigen, haben oft eine andere Art und Weise, auch damit auf dem Brett umzugehen.
Fliegt dann auch schon mal eine Figur um, oder wie?
Nee, du erkennst das einfach in dem Spiel oft irgendwie. Okay. Leute, die auch in der Kommunikation eher defensiv ausgerichtet sind, neigen oft im Spiel auch irgendwie dazu. Es gibt solche Zusammenhänge jedenfalls.
Ja, was ich nur so interessant finde, und das ist mir jetzt als Schachlaie und der das auch nicht so richtig durchsteigt, was ich interessant finde, ihr spielt dann mit so einer Art Eieruhr.
Naja, klar, wir haben ja nicht Bock da ewig, es geht ja um Schnelligkeit dann auch, gerade wenn du irgendwie, das ist das Blitzen, ne?
Also
das
wie,
ist ja
nicht, wie funktioniert das? Da wird so ein Timer gesetzt.
Ein Timer gesetzt, du hast dann halt nur 5 Minuten für deine Züge.
Für alle Züge? Oder pro Zug?
Nö, für deine Züge. Also das ist das Blitzen. Es ist ja nicht, in der Turnierpartie hast du irgendwie 2 Stunden für 40 Züge.
Achso, es ist immer zeitlich begrenzt. Ja, klar.
Klar, das kannst du ja ewig spielen sonst. Also,
und achso, dann geht es aber auch ein bisschen darum, nicht, wie schlau ist man insgesamt, sondern wie schlau ist man in kürzester Zeit oder wie gut
spielt man. Beim Blitzen ja, und außerdem gibt einem das ja auch so ein bisschen den Kick durch diese Schnelligkeit, das ist ja, da kommt es auch viel so um, ja, da
Das auch Timing.
Ist, ja, Timing ja, ist ja, da Frage. Ist das Timing auch, und halt so ein bisschen angeben spielt da auch eine Rolle, weil du natürlich nicht alles zu Ende rechnen kannst. Du hast ja gar nicht die Zeit dafür.
Ah, ja, ja.
Sondern machst du eher so Züge, die so ein bisschen gefährlich aussehen, obwohl du sie vielleicht gar nicht wirklich durchgerechnet hast und so.
Okay.
Das ist so ein bisschen, das ist ganz spannend. Und das macht halt im Zusammenhang mit so, wenn du mehrere Freunde triffst und auch dann halt auch irgendwie Sinn, die halt alle, das müssen natürlich alle schachinteressiert sein, weil halt einfach dein Action auf dem Brett ist.
Spielen wir mal eine Runde Blitzschach zusammen.
Ja, du findest das eigentlich total albern so, ne?
Aber, nee, nicht wirklich. Das ist aber, nur eine Welt, die habe ich mir noch nicht erschlossen. So, dass diese Schachszene. Deswegen frage ich dich da ja danach, weil ich das irgendwie spannend finde.
Ja.
Fasziniert
aber mich. Aber es ist halt so, als würde man, ich würde ja, wenn diese Leute alle irgendwie Standards spielen könnten, dann würde ich ja mit denen auch Standards spielen.
Ja, wobei ich das auch auf Partys, das finde ich auch einen absoluten Buzzkill, wenn irgendwie du bist auf einer Feier und dann heißt es plötzlich, ah, hier der Lambert, der komponiert auch Musik, der spielt jetzt mal was am Klavier vor. Finde ich immer scheußlich.
Das ist natürlich scheußlich, aber stell dir vor, das war ja jetzt in so einem Rahmen, wo wir unter uns waren, so, und
weiß
ich, waren 8 Leuten oder so, wenn da jetzt irgendwie stell dir vor, da wird so ein Jazz-Setup stehen, ein Kontrabass und Klavier und man würde, natürlich, da wärst du sofort dabei, What's the Thing Called Love, da wärst du wohl der Erste, der sagen würde, ja gut, muss ich jetzt leider machen.
Ja, ich will eigentlich immer eher sabbeln und saufen.
Aber, ja, aber das kannst du ja kombinieren.
Also. Beim Jazz spielen, ja gut, okay, vielleicht. Ja, okay, muss ich nochmal drüber nachdenken, wie ich das finde. Auf jeden Fall aber sehr interessant mit dem Schach. Und jetzt bist du aber nicht mehr aktiv im Schach.
Nee, ja? Aber ich würde schon sagen, dass die Zeit da, also hat schon einen Teil meiner Erziehung irgendwie mitgeprägt. So. Also auch das, was ich da gelernt habe über, dass du halt für deine Fehler auch selber einfach verantwortlich bist. Da kommt, also das hat Elisabeth Petz mal ganz treffend gesagt, da kommt niemand und holt dich da raus. Wenn du Scheiße baust, musst du dafür gerade stehen.
Ah, okay.
Finde ich, das ist so etwas ganz Interessantes irgendwie an diesem Spiel auch so. Das ist nicht so wie in der Schule, wenn du Quatsch gemacht hast, kommt irgendwie deine Mutter und sagt so, ah, eigentlich ist er doch ganz lieb und so. Das gibt's halt da alles nicht.
Okay.
Du hast einen Fehler gemacht und musst irgendwie gucken, wie du damit umgehst. Entweder kannst du ihn ausbügeln und vielleicht doch auf dem Remis retten oder kannst ihn irgendwie noch austricksen und vielleicht doch noch gewinnen, so, aber du musst mit deinem Fehler umgehen.
Da ist natürlich schade, dass wir so in der heutigen Zeit mit den ganzen bewegten Bildern und Fortnite und was den Sims und was die Leute da alles spielen heutzutage und Nintendo, dass natürlich so ein Schachspiel mit so diesen eher statischen Figuren und diesen langsamen Zügen, das spielt sich ja viel im Kopf ab, das ist vielleicht gar nicht mehr so reizvoll für junge Leute heute, oder?
Ich weiß gar nicht, wie hip das gerade ist.
Na, vielleicht hoffentlich durch diese Netflix-Serie kommt da ein bisschen nach.
Ach ja, genau, da wurde es, glaube ich, wieder ein bisschen populärer. Ja.
So, aber das ist ja nämlich auch ein Ding, uns hören ja viele junge Eltern zu auch. Wir kriegen ja auch viele Zuschriften von Eltern. Und das wäre doch mal eine Idee, die mir gerade kommt, wenn man ein Kind hat und man möchte, dass das Kind so ein bisschen auch vielleicht mal so das Vereinsleben kennenlernt oder so ein bisschen Sportsgeist kennenlernt. Das Kind ist aber sportlich vielleicht stark limitiert. Also eher, wie sagt man, 2 linke Hände und lauter Daumen. Und das wird einfach nichts. Da ist Volleyball oder so, das ist ausgeschlossen, dass das irgendwas wird, Judo. Dann könnte man das Kind ja vielleicht in einen Schachverein stecken.
Also ich möchte...
Nur so eine Idee.
Ja, natürlich ist das eine Idee, aber das hängt ja so ein bisschen davon ab. Also, da muss es ja schon irgendwie ein Interesse für geben. Also wenn... Du brauchst ja schon eine gewisse Konzentrationsfähigkeit, musst du schon irgendwie mitbringen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das für dich das der richtige
Sport wäre. Nee, für mich wäre das nix, nein. Aber vielleicht, überlegt euch das mal mit euren plärrenden Belgern, ob man die nicht vielleicht in den Schachverein steckt.
Ja.
Vielleicht können wir dem deutschen Schachnachwuchs hier was Gutes tun in diesem Podcast.
Ja, also natürlich ist es einfach das beste Spiel. So, es ist die Frage, ob das jetzt eine Kompensation ist für anderen Sport, der natürlich getätigt werden muss, um halt, damit du deine Knochen und Gelenke irgendwie am Start hältst und irgendwie auch in der Entwicklung ist ja auch so eine Bewegung jetzt nicht schlecht. Und das findet da natürlich nicht so statt. Wobei wir auch viel immer Fußball gespielt haben, so fanden wir manchmal besser am Freitag beim Trainieren, war einfach immer so Wechsel zwischen Fusi und dann wieder Schach und wieder Fusi und so. Also klar, einfach dadurch, dass man da viele Leute trifft und so, bewegt man sich irgendwie auch.
Ja, es gibt aber auch Schachboxen.
Gibt's auch, genau. Da geht's aber ja vor allem darum, dadurch, dass du dich halt gerade so verausgabst, ne, der Puls ist halt so hoch, dann diesen Switch zu machen zu der totalen Konzentration auf...
Da geht's darum, man boxt eine Runde, was ist das, 3 Minuten und dann wird Schach gespielt.
Genau, eine Runde Schach, eine Runde
Boxen, genau. Und es gibt aber, gibt es denn auch... Hat der Schach auch irgendwie dann so inhaltlich Einfluss auf deine Musik gehabt? Hast du mal irgendwie Musik gemacht, die sich auf Schach bezieht?
Nee, es gibt von Chili Gonzales diesen Film, wo er das Chess Chess-Jazz erfindet.
Von Chili Gonzalez?
Ja, ja.
Was ist das?
Das ist so ein Film, den er mal gedreht hat, irgendwie, wo er, es ist so etwas abstrakt, diese Idee formuliert, dass man doch irgendwie Chess und Jazz irgendwie verbinden könnte.
Und wie macht er das?
Ja, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber ich glaube, das ist wirklich auch nicht ganz gut erzählt, aber es ist, die Idee ist irgendwie ganz lustig. Was ich vielleicht zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass ja, und das habe ich ja auch schon gesagt, dass halt so eine Struktur, die dem innewohnt, auch natürlich irgendwie Einfluss haben kann auf die Art und Weise, wie du kreativ arbeitest. Ja, klar, würde ich schon sagen. Ich sehe da diese Verbindung auch zu der Systematik. Also es gibt eine ganz klare Systematik in Bezug auf, wie erlerne ich das Spielen eines Standards durch Skalen, ne, eine Sprache, die ich irgendwie haben will. Wie erlerne ich das Schachspiel? Ja, durch Motive und Eröffnungen, die du dir halt auch vorher irgendwie aneignen musst. Und dann gibt's halt immer noch etwas, was nicht zu erklären ist. Es reicht halt immer nicht. Also du wirst den Standard nicht können, selbst wenn du alle Skalen auf 180 spielen kannst. Dann musst du ja trotzdem immer noch ein gewisses Gefühl für die Musik haben.
Es muss beim swingen.
Ja, und dann ist es beim Schach auch so. Das letzte Quäntchen ist dann auch irgendwie Intuition. So, das ist auch wichtig. Es gibt wirklich Leute, die sehr, gar nicht so viel Fach- und Theoriewissen haben, aber intuitiv wahnsinnig gut spielen.
Okay, das geht auch.
Das geht irgendwie auch, also auf der absoluten, auf dem absoluten Top-Level, ne? Magnus Carlsen.
Ja.
Da natürlich musst du natürlich einfach am Start sein mit allen theoretischen Vorkenntnissen, die du dir holen kannst und so, aber oder auch weiter drunter noch, so du musst da viel lernen. Aber es gibt so, ja, doch, es gibt auch immer diesen intuitiven Aspekt so. Ich würde sogar sagen, selbst bei so Top-Niveau-Spielern auch immer noch irgendwas, was dann halt darüber hinausgeht, dass man halt einfach nur Dinge lernt.
Okay. Ja, interessant. Das ist ja heutzutage, man kann ja auch, das sehe ich manchmal bei dir, du spielst ja auch mal durchaus zwischendurch eine kleine Partie Internetschach.
Ja, ja.
Das ist, wäre das ein Einstieg für junge Leute, die sich für Schach interessieren?
Nee, also es ist viel besser, mit Leuten zu spielen.
Okay.
Also ich mache das aus der Not heraus, weil ich halt niemanden kenne, der so gut spielt.
Okay, das heißt, wenn ihr in Berlin lebt und auf hohem Niveau Schach spielt und der Lambert würde sich wirklich
freuen. Ich könnte ja auch einfach in den Schachclub gehen, anstatt in den Jazzclub.
Ja, aber vielleicht brauchst du da so einen kleinen Anstoß. Weil ich glaube, es würde dir vielleicht gut tun, dass du mal ein Hobby neben der Musik wieder hast.
Ja, vielleicht hast du recht. Ich habe da schon drüber nachgedacht.
Ja. Also bitte, wenn ihr im Raum Berlin ambitionierte Schachspieler seid, dann schreibt uns und dann kommt der Lambert vielleicht mal vorbei zum Schachspiel. Ich kann nichts versprechen. Er ist busy. Der Mann ist busy,
ja.
Sehr geschäftig. Aber
ladet mich gern ein.
Vielleicht
zu einem Turnier, kleines Blitzturnier, ich komme vorbei.
Genau.
Was ja auch interessant ist, dass die Top-Spieler in Deutschland zum Beispiel ja auch immer noch relativ prekär leben. Also sie können nicht davon vom Schachspiel leben, das ist ähnlich wie beim Jazz.
Ja, aber wer soll denen das auch bezahlen?
Spielt man es gibt dann
für Eintritt, oder?
Naja, irgendwann wirst du ein Niveau erreichen, wo du halt einfach über Sponsoren halt dann irgendwie auch tolle
und wer Preisgelder
absahnen kannst.
Ravensburger oder also so Spielehersteller oder was?
Weiß ich nicht, aber das ist, irgendwann kannst du damit auch Geld verdienen, so. Aber das ist, also in Deutschland gibt es gar nicht so eine internationale Top-Riege schon seit längerem nicht. Die kommen irgendwie eher aus anderen Ländern. Aber was die halt oft machen, und das ist interessant, deswegen komme ich auf Internet drauf, die fangen oft an im Internet zu pokern, weil die eine relativ gute Risikoabwägung haben.
Ah.
Und deswegen können die viele Schachspieler so dieses Pokerspiel ganz gut überblicken und aus, also sozusagen über die Risikoabwägung da einen Gewinn einheimsen. So. Da gibt es Leute, die also aus den Top-Ligen in Deutschland kommen und die halt letztlich ihr Geld darüber verdienen.
Über Online-Poker?
Ja, tatsächlich. Ja.
Guck mal. Ja. Ich kenne lustigerweise auch, zumindest fällt mir ein, wenn nicht noch mehr Jazzmusiker ein, die auch gut in Online-Pokern sind.
Ah ja,
da gibt es
schon wieder eine Verbindung.
Ja, ja, ja. Nee, ich weiß nicht, ob das ein allgemeiner Hype war, aber gab auch bei mir im Studium einen Kollegen, der hat auch viel Zeit mit Online-Poker verbracht und da auch durchaus mal eine Mark verdient.
Mhm.
Ja, interessant. Okay, das ist also, da schließt sich der Kreis. Online-Poker, Schach und Jazz.
Ja, da schließt sich der Kreis, genau.
Mhm.
Genau wie beim Jazz war es bei mir, glaube ich, auch irgendwann so, dass man sich davon abgrenzen musste und das irgendwann alles nicht mehr toll fand und irgendwie ist komisch, auch was da für Leute rumlaufen, das ist so absurd.
Also ja?
Das ist echt auch wie im Jazzclub.
Ich stelle mir das grundsympathisch vor,
ja.
So vom Elite-Gymnasium.
Nee, es ist wirklich absolut, das ist ja, mittlerweile gibt es ja diesen Club an diesem Elite-Gymnasium gar nicht mehr, weil die feinen Herren fanden das zu assi.
Schachspiel?
Ja, die Leute, die da so rumliefen im Club. Das war gar nicht so das Klientel, was sie gerne am Joanneum gehabt hätten.
Ach so, okay.
Deswegen haben sie den ausgelagert. Mittlerweile ist er am Wilhelm-Gymnasium, also auch ein gut betuchtes Gymnasium.
Ja.
Aber das Joanneum hat das irgendwann nicht mehr ertragen. Jeden Freitag da diese...
Ja, was war da? Betäubungsmittelmissbrauch, räuberische Erpressung? Was hat
das? Ich weiß, glaube ich, so der Kleidungsstil oder der Habitus dieser Leute oder so, es passte irgendwie nicht so in deren Bild des gehobenen Bildungsbürgers.
Ach, guck mal, wird da im Trainingsanzug aufgelaufen
sein. Teilweise, ja.
Okay. Wie kleidet man sich denn adäquat? Also natürlich in schwarz-weiß und mit Schachbrettmuster. Wie kleidet man sich denn als Schachspieler?
Ja, da denkt man natürlich überhaupt nicht drüber nach. Also es gibt ja einfach nur das Spiel.
Okay.
Du hast ja gar kein Gefühl für Ästhetik oder Fashion,
ja.
Sondern du denkst ja einfach nur an die, was spielst du heute?
Welche die Schachfiguren Öffnung? Sind ja auch nicht so richtig gut angezogen. Die sind ja auch.
Ich finde den Springer aber recht fesch.
Ja.
Oder?
Der Springer. Das ist das Pferd, richtig?
Ja, da sagen wir Springer.
Ach, da sagt ihr Springer, ja. Okay. Ja. Zum Pferd. Okay, ja, meine Schachfigur ist, glaube ich, der Turm. Der hat eine ähnliche Funktion wie der Bass in der Musik.
Der Dienende?
Der Dienende, und der macht so die Ecken dicht.
Ja.
Und der kann auch mal so gerade rüber, ist aber nicht so richtig beweglich. Also
am Anfang nicht, aber ist eigentlich eine sehr starke Figur.
Ja, natürlich, der Bass ja auch.
Ja, ohne den Turm geht's erstmal nicht. Nein. Also erstmal schon, aber dann relativ schnell wird klar, wenn du den nicht hast. Hast du eigentlich verloren?
Ja.
Ja, ja. Ach, Schach, tolle Sache. Liebe Grüße an alle meine Schachfreunde. Auch Michele zum Beispiel, können wir mal erwähnen, oder? Michele Piroli hat mittlerweile Buchhändler, beste Buchhändler Deutschlands geworden.
Ja, richtig. Und zwar in seinem Buchladen in der Hansestadt Lübeck, der Stadt aus Marzipan.
Ja, geht doch mal vorbei. Langkamp, Bücherei Langkamp.
Ah, okay. Die Langenkamp-Buchhandlung in Lübeck.
In Lübeck. Er ist mittlerweile der Top-Buchhändler, der beste Buchhändler der Welt, Deutschlands. Und hängt öfter auch mal mit Joachim Gauck darum.
Das ach,
ist
wirklich?
So. Ja, ja. Das ist absolute Promi-Buchhandlung.
Okay.
Und sieht toll aus alles und die besten Bücher gibt's da.
Und man könnte da aber auch mal vorbeikommen, wenn man aus der Region kommt und eine Runde Blitzschach spielen mit Michele.
Ja, wenn er Zeit hat, dann baut er das Brett auf.
Ja, wenn er nicht gerade liest.
Oder wenn Joachim Gauck nicht gerade im Laden ist.
Ja, ja, okay. Ja, toll. Das ist so ein toller Shopping-Tipp für unsere Lübecker Zuhörer. Aber auch eine weitere Anreise lohnt sich da, oder?
Ja, das kann man auch, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, in Kiel bist. Da gibt's ja auch nicht so gute Buchläden. Kannst du auch mal.
Aber rüber. Auch jetzt außerhalb von Schleswig-Holstein, glaube ich. Man hat es dann auch durchaus auch aus Berlin könnte man da mal anreisen.
Ja, Arena Mecklenburg-Vorpommern auch.
Auch aus Bayern.
Ja, oder auch aus Übersee. Es gibt Leute, die kommen aus Bayern, um in der Bücherei Langkamp halt mit Michele Schach zu spielen.
Und womit? Mit Recht, weil es die beste Buchhandlung der Welt ist, richtig?
Es ist die beste Buchhandlung.
Genau.
Genau. Liebe Grüße.
Liebe Grüße. Genau. Und auch wir. Würde ich sagen, wenn wir nicht noch was zu erzählen haben, können uns auch auf dieser positiven, lebensbejahenden Note auch wieder verabschieden von euch, oder?
Wir haben es jetzt auch schon. Es ist wirklich auch schon wieder gute Laune bei uns, oder?
Es ist gute Laune, weil Schach ist, das ist ein Quell der Freude und Jazz auch. Und ihr seid uns auch ein Quell der Freude, unsere heißgeliebten Zuhörer. Und wir können es gar nicht erwarten, euch wiederzuhören in der nächsten Woche.
Ja. Und wir verabschieden uns jetzt einfach mal mit
zwingenden Grüßen. Ciao.
Ciao.